Im Anbetracht der momentanen weltlichen Lage habe ich mir gedacht, Mann, wie wichtig wäre es, die ganze Welt redet drüber. Lasst uns doch auch mal gucken, was Gott dazu sagt. Wenn wir Finanzen hören, weckt es momentan in der Situation einiges. Eine der Worte, die ganze Zeit omnipräsent ist, ist die Inflation. Dann beschäftigen wir uns mit der Preiserhöhung. Wenn du in Aldi reinläufst und am Ende deinen Kassenzettel siehst, wird es teurer. Wir sehen die Benzinpreise, die steigen. In allen Bereichen verändern sich gerade Dinge. Dann habe ich mich ein bisschen eingelesen, was ist denn Inflation? Ich werde euch heute keine Übersicht darüber geben, was es ist, weil ich selber noch nicht so ganz verstanden habe, das ganze System. Aber auf jeden Fall war dann ein Wort, das ganz viel dann rumgeworfen wurde, Rezession. Durch die Inflation kommen wir jetzt in eine Rezession. Zinserhöhungen, der eine oder andere hat es mit Sicherheit sogar schon selber erlebt. Wer vielleicht gerade kaufen möchte, ist jetzt damit konfrontiert, dass es plötzlich keine Nullzins- oder sogar Minuszinsfinanzierungen mehr gibt, sondern die Zinsen erhöht werden. Von einem Börsencrash wird geredet. Wir hatten quasi eigentlich schon einen kleinen Börsencrash die letzten 3-4 Monate. Hat sich die Börse ziemlich zurückgegangen. Also es ist eine spannende Phase momentan, eine herausfordernde Phase, die vielleicht durch Corona oder auch verschiedene andere Dinge hervorgerufen wurden. Aber einfach mal eine Frage in die Runde. Was weckt denn das Thema jetzt gerade in dir, wenn du das hörst, wenn du auch die ganzen Worte hörst? Was für Emotionen weckt es in dir? Unsicherheit? Ja? Hat da jemand was gesagt gehabt? Jesus vertrauen, oh okay, wir haben einen Heiligen hier. Sehr gut. Angst vor der Zukunft? Angst? Ja. Wut? Mhm. Hoffnungslosigkeit, ja. Hilflosigkeit? Ja. Neue Dinge, eine unbekannte Situation, die wir seither so nicht kennen, ja. Fehlende Perspektive. Unfähigkeit der Regierung. Vielleicht auch eine Hoffnungslosigkeit, eine Hilflosigkeit, Furcht. Ja, Angst hat man. Unwohlsein. Stress. Vielleicht stresst es uns auch. Ja, wenn wir da anfangen, drüber nachzudenken und drüber zu szenieren. Ja, das sind nicht so tolle, positive Worte. Das ist nicht so ermutigend. Wie gesagt, ich habe mich ein bisschen dann eingelesen, weil ich dachte, ja, wäre vielleicht cool, wenn ich ein bisschen was Bescheid weiß über diese Finanzlage und habe dann irgendwann festgestellt, zum einen, ich werde immer hoffnungsloser, wenn ich das ganze Zeug lese und zum anderen verstehe ich es auch überhaupt gar nicht. Es war mir ein bisschen zu kompliziert, wie das dann was, wie zusammenhängt und was weiß ich. Aber ich würde mal sagen, so durch den Schnitt durch, ich glaube, außer die eine Rückmeldung haben wir eigentlich nur entmutigende Dinge gehört, oder? Herausfordernde Dinge. Ja? Also ich denke, es weckt in allen nicht ein positives Gefühl, sondern eher ein Angstgefühl oder eine Unsicherheit. Lasst uns gucken, was die Bibel dazu sagt und was Jesus uns da mitgeben möchte. Das ist mega spannend, weil die Juden zu damaliger Zeit, wo Jesus gelebt hat, unter einer starken Unterdrückung waren, sehr hohe Steuerabgaben und so weiter hatten. Und Jesus hat in vielen, vielen Parabeln, ich sage nicht in den meisten, das ist eine Irrlehre, dass viele sagen, Jesus hat am allermeisten über Finanzen gelehrt, das stimmt nicht. Er hat ganz oft ein finanzielles Beispiel für was ganz anderes verwendet. Aber er hat auf jeden Fall mehrfach über Finanzen und übers Geld auch geredet und ihm eine Wichtigkeit gegeben, zumindest den Umgang, weil es was mit uns macht. Aber ich möchte einsteigen mit einem Vers aus dem Römer 12, 2, einer meiner Verse, die mich sehr, sehr viel beschäftigt hat in meinem dritten Jahr, weil der Steve Backland, mein Mentor, das war so dem sein Vers. Und da steht, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Inflation, Rezession, Zinserhöhung, richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, denkt nicht wie die Welt. Wir sind zwar in der Welt, wir sind konfrontiert mit dem System der Welt, wir sind herausgefordert mit dem System der Welt in unserem Geldbeutel, auf unserem Konto. Und dann schreibt Paulus, wir sollen uns nicht danach richten und gibt einen ganz wesentlichen Stellenwert dem gegenüber, dass es so wichtig ist, dass unser Denken erneuert wird nach den Maßstäben des Himmels, nach den Maßstäben, wie Gott denkt und was Gott für eine Sichtweise auf solche Situationen hat. Ob es gut ist? Rezession ist nicht gut. Inflation ist nicht gut. Ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Ich glaube, es ist nicht vollkommen. Weil wenn es nach sich zieht, dass Leute in Armut fallen, ist es kein vollkommenes System. Diese Dinge sind nicht vollkommen, diese Gedankengänge. Also lasst uns nach dem Höheren trachten, nach den Gedanken Christi trachten, nach dem, was er über die Situation denkt, was er über die Situation sagt. Das ist eine Herausforderung. Jetzt stehe ich im Hier und Jetzt und habe ja auch Emotionen und es weckt was mit mir und ich bin wirklich herausgefordert, ja? Und jetzt, okay, und wie kann ich das jetzt? Wie trete ich jetzt ein in das Reich des Himmels und ergreife das, was Gott für mich hat? Ja? Und bleib in einer hoffnungslosen Situation trotzdem hoffnungsvoll. In einer Situation, wo es mich erdrückt, wo ich Angst habe, kann ich Freude empfangen. Wie funktioniert das? Wir gucken einfach weiter. Ich habe eine riesen Bibelstelle ausgepackt aus dem Matthäus 6. Wir gehen nachher sogar noch ein paar Verse davor auch noch. Lasst uns einfach mal aufmerksam lesen. Ich finde, es ist relativ einfach verständlich. Jesus erklärt es sehr, sehr, sehr gut. Ja? Und fordert uns, wenn wir das jetzt lesen, ich habe das auch gelesen vor ein paar Wochen zufällig, da hat mich das richtig herausgefordert. Ja? Boah, ich merke jetzt, dass ich Sorgen in manchen Bereichen habe. Ja? Und dann sagt Jesus das hier. Und das spricht er zu seinen Jüngern. Und da heißt es, deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken zum Leben und an Kleidung für euren Körper braucht. Ist das Leben nicht wichtiger als die Nahrung? Ist der Körper nicht wichtiger als die Kleidung? Seht euch die Vögel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte. Euer Vater im Himmel ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Also die Vögel, die haben überhaupt gar kein System an Finanzrücklagen, wie sie Dinge weise aufbauen und ihr Konto aufstocken und Geld an der Börse anlegen oder wie auch immer verschiedene Einkommensströme haben. Denn ihr einziger Einkommensstrom ist, ja, dass Gott sie ernährt, dass Gott sie versorgt. Das ist jetzt ziemlich herausfordernd. Ja? Aber dann sagt er ja in dem letzten Vers, seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wenn Gott doch die Vögel versorgt, kann er nicht auch dich im Hier und Jetzt versorgen mit mehr als genug? Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine einzige Stunde verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen um eure Kleidung? Seht euch die Lilien auf dem Feld an und lernt von ihnen. Sie wachsen, ohne sich abzumühen und ohne zu spinnen und zu weben. Und doch sage ich euch, sogar Salomo in all seiner Pracht war nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott die Feldblumen, die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet, wird er sich dann nicht erst recht um euch kümmern, ihr Kleingläubigen? Da packt Jesus wieder die Rute aus. Würde er sich nicht um euch kümmern, wenn es den Pflanzen auf dem Feld gut geht? Würde er sich nicht um mich kümmern? Sagt es mal, wird Gott sich nicht um mich kümmern? Wird Gott sich nicht um mich kümmern? Macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen? Denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige dazugegeben. Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Spannend, Vers 33. Ultra viel zitierter Vers aus der Bibel. Ganz oft wird er in einem ganz anderen Kontext zitiert. Ja? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Hier sagt Jesus, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes im Bereich von Sorgen. Sorgt euch nicht im Bereich von Finanzen und Geld, im Bereich von Versorgung. Trachtet zuerst nach Gottes Reich. Schaut zuerst auf ihn und vertraut ihm und empfangt von ihm Glauben für die Situation. Trachtet nicht zuerst danach, wie ihr euer Geld anlegt und nach euren Finanzen guckt. Und welche, trachtet zuerst nach ihm. Schaut auf ihn und empfangt von ihm Hoffnung. Er versorgt. Das ist mega herausfordernd. Wem geht es gerade so? Wer ist gerade herausgefordert durch die Schrift? Eigentlich können wir jetzt hier aufhören. Alles klar, jetzt haben wir vorher von Furcht, Angst, Sorge und so weiter. Und hier ist die direkte Retourkutsche, wo Jesus einen Punkt machen will. Aber Jesus macht nicht einfach einen Punkt, ja? Gott macht nie einen Punkt, um uns einfach herauszufordern. Ja? Er sagt es nicht einfach, er macht es, weil das kürzt sich halt so. Er sagt das aus einem wichtigen Grund, nämlich aus einem Herzen heraus, weil er möchte, dass es uns gut geht. Jesus hat in dem Bereich was erkannt, dass er uns weitergeben möchte, dass es uns gut geht. Ja? Der Vater im Himmel kümmert sich um euch, so wie er sich um mich gekümmert hat. Als sie kein Geld hatten, um die Steuern zu bezahlen, haben die Jünger gesagt, wir wollen es alle nicht zahlen. Und hat Jesus gesagt, wir zahlen es trotzdem. Wir sind dem Römischen Reich untertan. Petrus, geh ans Wasser und fang einen Fisch. Und in dem Mund des Fisches wird eine große Goldmünze sein. Und von dieser Goldmünze werden wir alles bezahlen. Und Petrus geht ans Wasser, holt den Fisch raus und da ist eine Goldmünze drin. Völlig unrealistisch, völlig out of the box. Gott hat übernatürliche Lösungen für deine Situation. Wenn wir das nicht glauben, können wir es bleiben lassen. Gott möchte eingreifen, aber unser Teil ist es, er kann nur dann eingreifen, wenn wir unsere Sorgen aktiv auf ihn werfen und sagen, wir vertrauen dir und wir trachten zuerst nach deinem Reich. Ich kümmere mich nicht selber um das ganze Zeug. Ich kümmere mich nicht selber um meine Finanzen und schaue 5-mal am Tag auf mein Bankkonto, ob es immer noch gleich voll ist und ob ich genug habe. Ich nehme genau diese Gedanken gefangen unter die Herrschaft Jesu Christi, gebe sie ihm und sage, Gott, ich vertraue dir, dass du mein Versorger bist mit mehr als genug. Weil du bist der gute Hirte. Mir wird nichts mangeln. Amen. Ich glaube, dass der gesamte Zweck von Geld einzig und allein darin besteht, uns in größere Intimität mit Christus zu führen. Geld ist ein Mittel zum Zweck natürlich, eine sinnvolle Sache, damit unser jetziges weltliches System funktioniert. Ich glaube nicht, dass Geld per se schlecht ist. Ich glaube, dass Geld eine neutrale Währung ist und ganz neutral zu verwenden ist. Ich glaube, dass es oft schlecht verwendet wird. Ja, aber es ist nicht per se schlecht, okay? Nicht falsch verstehen. Aber wenn wir uns anfangen, Sorgen darum zu machen, dann wird das Geld schlecht in deinem Leben. Dann wird es zu einem Götzen, der größer wird wie Jesus Christus. Und das ist eine richtige Herausforderung. Das ist eine ganz praktische Herausforderung in unserem Alltag. Ich glaube wirklich, Geld soll uns in tiefere Intimität, in tiefere Vertrautheit, in ein größeres Vertrauen Gott gegenüber führen. Geld darf dich nicht vereinnahmen, sondern Geld soll ein Mittel zum Zweck sein, Dinge zu erledigen und überhaupt fähig zu sein, jetzt in diesem System momentan zu leben. Lass uns ein paar Verse weiter vorne nochmal anfangen. Das sind die 5 Verse davor, Matthäus 6 von Vers 19 bis 24. Sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen, wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Reichtum ist, da ist auch dein Herz. Das Auge gibt dem Körper Licht, das Auge ist gut, das ist dein ganzer Körper im Licht. Ist dein Auge jedoch schlecht, dann ist dein ganzer Körper im Finstern. Wenn nun das Licht in der Finsternis ist, was für eine Finsternis wird das sein? Und jetzt wird es richtig herausfordernd ab Vers 24. Ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Er wird dem einen ergeben sein und dem anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Mammon ist hier ein Wort, ein hebräisches, ein aramäisches Wort für Geld, Besitz, Reichtum. Nochmal, Ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Wenn wir uns Sorgen machen, ganz hart, ganz klar, ganz direkt gesagt von mir, dann fangen wir an, dem Mammon zu dienen. Dann fangen wir uns an, um das Geld, um den Besitz zu sorgen und wir dienen nicht mehr länger Gott in diesem Bereich. Sehr herausfordernd. Im Vers 24 heißt es außerdem wörtlich, das ist auch krass, da heißt es wörtlich, er wird den einen hassen und den anderen lieben. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Wörtlich heißt, er wird den einen hassen und den anderen lieben. Ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Heißt es, wenn ich jetzt anfange, dem Geld zu sehr zu dienen, dass ich anfange, Gott zu hassen? Ziemlich herausfordernd, ziemlich direkt. Mann, ich liebe das. Ich liebe die Evangelien zu lesen. Ich mag das, weil so ganz oft der Heilige Geist auch zu mir redet. Er ist einfach immer sehr, sehr direkt. Janik, guck dir mal den Bereich an. Wachs, ich möchte dich mir ähnlicher machen. Vertrau mir mehr. Jesus ist immer so direkt und mir persönlich tut es sehr, sehr gut. Weiß nicht, wie es euch geht. Im Lukas 16, ab Vers 10, wer in den kleinsten Dingen treu ist, ist auch in den großen treu. Und wer in den kleinsten Dingen nicht treu ist, ist auch in den großen nicht treu. Wenn ihr also im Umgang mit dem unrechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch dann das wahre Gut anvertrauen? Ganz spannende Bibelstelle. Ich versuche es zu erklären. Wer in dem Kleinsten nicht treu ist, ist in dem Großen nicht treu. Und dann, was sagt er als im Kleinsten? Er nimmt dann im Kleinsten als Beispiel, wenn er als im Umgang mit dem unrechten Mammon. Wenn ihr im Umgang mit eurem Geld, mit eurem Besitz nicht treu seid. Ich versuche es in meinen Worten zu sagen. Wenn ihr also im Umgang mit eurem Besitz und eurem Geld nicht treu seid. Und das ist was? Die kleinsten Dinge. Jesus wählt den Umgang mit unserem Geld, mit unserem Besitz als das Kleinste. Dem wird auch das wahre Gut nicht anvertraut werden, das Größere. Was ist das wahre Gut? Ich habe hier unten noch eine andere gute Übersetzung, die es noch besser zum Ausdruck bringt, wenn man sich das Wort genauer anguckt und da studiert. Da heißt es, geht ihr also schon mit dem Geld, an dem so viel Unrecht haftet, nicht gut und treu um, wer wird euch dann die Reichtümer des Himmels anvertrauen? Der Umgang mit Finanzen und Geld ist der Kindergarten unseres geistlichen Lebens. Wenn wir gut mit Geld umgehen, das ist der Kindergarten, das ist der Anfang unseres geistlichen Lebens, dann wird uns Gott auch die wahren Reichtümer des Himmels offenbaren. Wer von euch will mehr Wunder sehen? Sei treu mit deinem Geld und in deinen Finanzen, vertrau ihm. Die kleineren Dinge. Ich glaube, dass die Reichtümer des Himmels sind die Dinge, in denen Jesus gegangen ist. Ja, die Zeichen und Wunder, die er vollbracht hat. Ein weltliches System, ein kleines Ding ist, Gott versorgt mich in der Situation. Ein großes Ding ist, ein himmlisches Ding ist, Gott vermehrt ein Brot und ein paar Fische. Oder wie viele Brote waren es? Egal. Und er ernährt 5000 davon. Möchtest du auf eine andere Ebene kommen? Sei treu in deinen Finanzen. Lasst uns treu sein mit unseren Finanzen. Das heißt nicht, bitte versteht mich auch in dieser ganzen Predigt, das ist überhaupt nicht mein Herz hinter dem Ganzen. Hey, ich möchte, dass wir einen größeren Zehnten in unserer Gemeinde haben. Ich möchte, dass alle großzügiger sind. Darum geht es überhaupt gar nicht hier. Das ist mir alles völlig Wurst. Worum es mir geht, ist wirklich, dass wir eintreten in ein neues Maß an Autorität. Ich glaube, dass dahinter ein Geschenk für uns ist. Ja? Diese Sorgen im Bereich von Besitz und von Finanzen Gott anzuvertrauen und tiefer einzutreten, in tiefere Intimität. Und Gott wird uns über mehr stellen. Er wird uns die Reichtümer des Himmels anvertrauen. Im Bereich von Finanzen, das ist jetzt eine provokative Aussage und vielleicht sagst du, das erlebe ich gar nicht so in meinem Alltag. Ich glaube, dass wir im Bereich von Finanzen, wenn ich diese Schrift wortwörtlich nehme, ich glaube, dass wir im Bereich von Finanzen das kleinste Maß an Glauben brauchen. Wenn ich aber im Austausch mit Menschen bin, dann heißt es immer, ja, Glaube für die Wiederherstellung meiner Familie habe ich. Glaube für Heilung habe ich. Für Heilung bete ich. Aber im Bereich von Finanzen, da fällt es mir schwer. Lasst uns da anfangen. Ich glaube, dass wir einfach nochmal vielleicht von vorne anfangen müssen. Die kleinsten Dinge. Lasst uns treu sein in dem Bereich. Lasst uns Gott wirklich vertrauen. Lasst es zu einer Basis werden. Das war das Herausforderndste in meiner Zeit in den USA. 3 Jahre lang bin ich nach USA gegangen und ich musste mich auf Gottes Versorgung setzen. Ich habe versucht, so viel wie möglich zu arbeiten und für so viel wie möglich Finanzen zurückzulegen. Habe all mein Erspartes im ersten Jahr verbraucht, nicht nur das, was ich erarbeitet hatte, sondern auch mein ganzes Sparbuch, das ich davor hatte. Und bin davor gegangen und habe davor Gott gesagt im ersten Jahr, Gott, ich werde nicht nach Reading gehen. Ich werde erst dann nach Reading gehen, wenn ich so viel verdient habe, dass ich alles selber bezahlen kann. Und dann hat Gott eines Morgens mit mir geredet und hat gesagt, ja, Janik, das kannst du gern so versuchen, dann wirst du nicht gehen. Entweder du fängst an, mir zu vertrauen und in die himmlischen Finanzen hineinzutreten, oder du kannst es bleiben lassen. Und dann musste was in mir sterben. Nicht ich selber bin stark, nicht ich selber versorge mich, Christus alleine ist es. Und es hat richtig wehgetan, das hat mich richtig genervt, das hat mich richtig angekotzt. Aber ich muss wirklich sagen, mir ist nichts anderes übrig geblieben. Und es war ein konstanter Prozess all diese 3 Jahre. Wenn ich am Anfang vom Monat wieder auf mein Konto geguckt habe und geguckt habe, kann ich meine Miete zahlen und habe ich genug Geld zum Essen. Und dann musste ich immer wieder vertrauen, dass irgendwelche treuen Freunde und Bekannte mir Geld schicken. Oder dass Gott über irgendeine andere Art und Weise vermehrt. Ja? Und es war unglaublich. Aber Gott hat da was mit mir gemacht in meinem Herzen, wo er mich was schulen wollte. Janik, nicht du bist der dich versorgt. Ich alleine bin's. Ich bin der das Manna vom Himmel herabfallen lässt. All das, was ich jetzt gerade sage, das heißt überhaupt gar nicht, wir sollen nicht Geld in Aktien anlegen oder wir sollen Immobilien kaufen. Das will ich überhaupt nicht sagen. Es gibt andere Parabeln, wo Gott sagt, geht treu mit eurem Geld um. Die Talente, die er dir anvertraut hat, legt sie an, investiert gut. Seid nicht kopflos, seid weise. Das sage ich überhaupt gar nicht. Aber der erste Bereich, wo es anfängt, ist, vertraue ich Gott in meinem tiefsten Herzen? Oder mache ich auch die ganzen Dinge nur, um mir selber eine Sicherheit aufzubauen? Mein erster Punkt muss sein, das Fundament muss sein, ich vertraue ihm und dann frage ich Gott, und jetzt, was soll ich mit dem tun, was du mir anvertraut hast? Wo darf ich investieren? Wo kann ich großzügig sein? Was davon ist Brot, was du mir gegeben hast zum Essen? Was davon ist Saat, die ich wieder neu investiere in andere Menschen, in unsere Gemeinde, in irgendwelche anderen Bereiche, in Rücklagen und so weiter und so fort? Ja? Aber der erste Punkt ist, vertraue ich oder habe ich Sorgen in dem Bereich? Das ist wie beim Skispringen, Leute. Jemand, der Skispringt, hast du es schon mal selber ausprobiert? Hey, du fängst erst mal an, dass du lernst, überhaupt mal auf Ski zu stehen. Ja, wenn ich jetzt morgen aufwache und sage, ja Mann, das sieht cool aus da im Fernseher im Winter, wenn die da Skispringen, ja, probiere ich auch mal aus. Und steige auf die großen Ski drauf und stelle mich da drauf und rast die Schanze runter. Erstmal würde ich mir komplett in die Hose machen, als wenn ich oben sitze, wie hoch das ist. Und dann würde ich runterfliegen, würde vielleicht noch abfliegen und dann wahrscheinlich würde es mich komplett verspulen. Und danach würde ich entweder gar nicht mehr aufstehen, weil ich mir einen Genickbruch geholt hätte, oder voll einbandagiert. Aber ich würde definitiv wahrscheinlich kein zweites Mal mehr hoch auf die Schanze gehen. So ist es auch im Bereich von Finanzen. Ja? Wir müssen erst anfangen, Ski zu fahren und Schritt für Schritt zu gehen. Und dann wird Gott uns darüber setzen, ein Skispringer zu sein. Wenn wir treu sind in unseren Finanzen und diese Schritte tun, dieses Maß, das er dir im Hier und Jetzt anvertraut hat, sei treu in dem und er wird dich über mehr setzen. Er wird dir mehr geben. Also wie lernen wir im Kleinsten treu zu sein? Ich will nur noch von meinem eigenen Leben ein paar praktische Tipps mitgeben, anhand von ein paar Bibelstellen, wie ich das versuche zu tun. Ich sage nicht, dass ich perfekt bin in dem Bereich, offensichtlich bin ich nicht ein absolut reicher Mensch, der mega viel Geld hat und in einer großen Villa wohnt und mit einer Yacht rumfährt. Ja? Aber was ich glaube ist, zumindest wachse ich im Vertrauen auf Gott in diesem Bereich. Auch die Gemeindegründung war für mich ein ganz persönlicher Prozess, zu sagen, boah Mann, ich muss mich da echt drauf verlassen, dass ihr alle gebt, ja, und dass Gott, dass du ausreichend versorgst. Das war wirklich, da ist was in mir gestorben. Das war so herausfordernd. Aber die Freiheit zu haben in dem Bereich, das ist wunderschön. Einen Frieden in dem Bereich zu haben, das ist wunderschön. Loszulassen. Als ich zu Jesus kam mit 19, da habe ich immer schön in der Waschstraße gearbeitet in Nellingen. Es war echt eine harte Arbeit, ziemlich körperlich. Da ging es immer rund, im Sommer war es mega heiß. Und du sahst danach aus und warst verdreckt mit den ganzen Chemikalien und keine Ahnung was. Aber ich weiß es noch, relativ am Anfang, nach ein paar Wochen, hat Gott zu mir gesagt, ich möchte, dass du anfängst, einen Teil von deinem Einkommen konsequent mir zu geben. Da war ich 19. Das war das letzte Schuljahr. Hätten wir auch irgendwie besser investieren können in irgendwelche anderen Sachen. Ich hatte schon meinen eigenen Roller. Aber für mich hieß es, ich habe damals 250 Euro im Monat bekommen. Und ich wollte den zehnten Teil geben. Wir gucken uns das gleich an, was das bedeutet, was da die biblische Grundlage dahinter ist. Aber Gott hat zu mir gesagt, gib den zehnten Teil. Gib's nicht am Ende von deinem Monat, sondern gib's ganz am Anfang. Gib's nicht dann, wenn du merkst, ich habe genug und ich habe noch was übrig, sondern gib's von Anfang an. Und 25 Euro für mich, das war hart in der Zeit. Das waren 2,5 Stunden harte Arbeit in der Waschstraße. Das war ein halber Tag, normalerweise war ich 5 Stunden dort. Ich so, boah. Und dann stand ich am Auto waschen. Okay, die letzten 2,5 Stunden waren für Jesus. Aber das hat was in mir gemacht. Und seit dem Tag habe ich das konsequent, egal wie viel ich hatte, egal ob irgendwas übrig war, ich habe konsequent gesagt, der Erstling meines Einkommens gehört Jesus. Und dann hat Gott mich in Reading sogar herausgefordert und gesagt, Janik, weißt du was, das ist richtig cool, dass du den Erstling gibst. Aber weißt du, eigentlich gehört mir dein ganzes Geld. Alles, was du hast, ist mein, weil ich habe dir alles gegeben. Dann hat er gesagt, geh doch einen Schritt weiter, gib 11%, gib 15%. Und überhaupt, wenn ich dir einen Impuls gebe, was ist deine erste Reaktion in deinem Herzen? Ja, ich habe doch jetzt am Anfang von meinem Monat schon den Zehnten gegeben, ist jetzt auch genug. Und hat Gott einmal in einer Zeit, wo ein Opfer war, zu mir gesagt, gib alles, was in deinem Geldbeutel ist. Ich so, Jesus, natürlich, alles, was auch immer es kostet, alles gehört dir. Mach ich meinen Geldbeutel auf und stell fest, $350 hatte ich drin, weil ich schon abgehoben hatte für die Miete. Ich so, ja, jetzt nicht dein Ernst, kann ich jetzt nicht machen. Da habe ich richtig innerlich gerungen und gekämpft. Ja, Janik, was jetzt? Ja, alles, was es kostet, hergebe ich dir. Ja, okay, also gib mir dein Geldbeutel. Dann habe ich den ganzen Batzen genommen und habe es einem Mann in die Hand gedrückt in der letzten Reihe, wo ich empfunden habe, der braucht es. Der hat angefangen zu weinen und war zutiefst berührt. Ich bin nach Hause gegangen, Herr, ich habe keine Ahnung, wie ich die Miete zahlen soll, das Geld habe ich nicht auf meinem Konto, ich weiß es nicht. Und einen Tag später habe ich 1.000 Euro von jemandem geschenkt bekommen. Und Gott hat es verdreifacht. Ich sage nicht, dass es immer so ist, wenn wir ihm geben, dass er dann riesig verdreifacht, das will ich nicht sagen. Aber es fängt mit einem Vertrauen in unserem Herzen an. In Malachi 3, Vers 10, hier aus der Schlachter, da heißt es, bringt den Zehnten ganz in das Vorratshaus, damit Speise in meinem Haus sei. Und prüft mich doch dadurch, spricht der Herr der Herrscharen, ob ich euch nicht das Fenster des Himmels öffne und Segen in überreicher Fülle überschüttet, herabschütten werde. Ich bin felsenfest von diesem System überzeugt. Nicht, sogar aus einem relativ selbstsüchtigen Denken. Das ist so gut. Teste mich. Gib einfach mal den Zehnten, gib einfach mal den Erstling, ja? Gib einfach mal einen Teil von Anfang an des Vorratshaus, ja? In das Vorratshaus, in sein Reich hinein, damit Speise in meinem Haus ist und dann prüf mich dadurch. Wir dürfen ihn sogar prüfen. Und das sage ich ihm dann auch. Herr, hier ist der Zehnte, ich gebe dir meinen Zehnten. Danke, dass du mich jetzt überreich versorgen wirst, Fenster des Himmels öffnen wirst und Segen in allen Bereichen herabschütten wirst, dass ich mehr als genug habe und es mir gut geht. Teste mich, prüf mich. Möchtest du mehr Fülle in deinem Leben erleben? Fang an, den Zehnten zu geben. Fang an, einen Teil zu geben. Nicht immer nur dann, wenn du emotional bewegt bist. Auch diese Momente sind wichtig, wenn wir emotional bewegt sind. Wenn Gott unser Herz bewegt und wir Mitgefühl haben, dass wir dann geben, keine Frage. Das ist aber ein anderer Bereich. Das ist der Bereich von Großzügigkeit, wo Paulus dann auch wieder drüber redet. Wir geben. Das ist ein anderer Bereich. Und ich glaube wirklich, und ich bin felsenfest von diesem System überzeugt, ich habe das erlebt in meinem eigenen Leben, ich glaube, wenn wir anfangen, den Zehnten zu geben, dann tötet es den Fresser in unserem Leben. Es nimmt das Anrecht des Fressers, deine Finanzen zu stehlen, Bereiche kaputt zu machen. Seit da merke ich das, ich bekomme auch persönlich einen besseren Umgang mit Geld, ich bin nicht so verschwenderisch, Materialismus wird für mich weniger wert, es ist mir nicht mehr so wichtig. Ja, ich weiß es noch. Ich hatte wochenlang immer wieder in meinem Kopf die Gedanken, abends, als ich im Bett lag, oh, das schöne Auto will ich gerne haben. Das schöne Auto will ich gerne haben. Ich brauche das neue Ding. Ich brauche das neue iPhone. Ich brauche das, ich brauche das, ich brauche das. Und habe immer die ganze Zeit diese Wünsche in meinem Kopf gehabt. Ich habe das nicht mehr. Es ist mir völlig egal. Ich bin dankbar in dem, was ich im Hier und Jetzt habe. Und es ist genug. Die schönsten Klamotten muss ich tragen, was auch immer das für dich bedeutet. Ich sage nicht, dass die Dinge schlecht sind, wir dürfen uns Dinge gönnen, uns darf es gut gehen, überhaupt keine Frage. Ja? Aber ich glaube echt, dass Dinge, wenn wir das tun, wird der Fresser in unserem Leben getötet. Ja? Da passiert was. Und außerdem noch zusätzlich wird der Reichtum des Himmels, die Fenster des Himmels geöffnet. Mann, ich will jeden Tag unter den Fenstern, unter den geöffneten Fenstern des Himmels wohnen. Und unter ihnen gehen. Jesus, danke. Lass den Strom fließen in mein Leben hinein, in meine Nachkommen, in meine Kinder, die ich noch nicht habe. Danke, dass du jetzt schon anfängst, Saat zu säen in all diese Bereiche hinein, in alles hinein. Meine Enkel, alle werden gesegnet werden, weil ich treu bin mit meinen Finanzen. Du hast die Tore des Himmels geöffnet. Danke, Jesus. Überreicher Segen. Mir wird nichts mangeln. Meiner Familie mangelt nichts. Jeder, der um mich rumkommt, wird gesegnet werden, weil du Reichtum über mir ausgiehst, weil du überreich Segen fließen lässt. So habe ich dann angefangen zu leben und es wirklich aktiv auch einzufordern. Ich sage das Gott regelrecht. Ich sage, Herr, das ist der Deal. Ich gebe dir und du segnest. Weil du es gesagt hast. Nicht, weil ich mir das beanstande, dass ich so toll bin, dass ich mit ihm einen Deal machen kann. Das ist Gottes Deal. In Sprüchen 3, Vers 9 heißt es, ehre den Herrn mit deinem Besitz und mit dem Erstling all deines Einkommens. So wird sich deine Scheunen mit Überfluss füllen und deine Kelter von Most überlaufen. Boah, ich will Kälte haben, die vom Most überlaufen. Da kann man eine richtig fette Party machen als Heimat. Und die Scheunen voller Überfluss. Ich will mehr als genug haben, dass wir essen können und die ganze Stadt einladen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Alles klar, ich ehre dich mit meinem Besitz, Jesus. Das ist ein guter Deal. Ich gebe dir von meinen 5 Körnchen und krieg dafür eine volle Scheune. Das ist ein guter Deal. Das ist ein cooles Investment. Das ist das Investment des Himmels. Auf dem Aktienmarkt, vielleicht kriegst du, wenn du einen guten ETF-Fonds hast, 10% im Jahr momentan. Wenn du ein bisschen risikobehaftet bist, ein bisschen mehr. Momentan sowieso überhaupt nicht. Momentan geht es eher rückwärts in der jetzigen Situation. Tausendfältig werden wir beim Gott zurückbekommen. Ins Reich des Himmels werden wir investieren. Das ist das Nächste. Das ist dann mein nächster Deal, Herr. Alles klar, die 80 Jahre hier kriege ich hin. Die kriege ich hin, dir treu zu sein mit meinem Geld. Weil ich weiß, der Segen im Himmel wird mal mächtig sein. Danke, dass ich ein Riesenschloss haben werde und es mir so gut gehen wird. Jesus, ich investiere in dein Reich für die Ewigkeit. Oh, das ist so gut. Also, der erste Schlüssel, den ich euch einfach geben möchte, ist, gebt im Vertrauen. Und es wird die Sorgen zerstören. Großzügigkeit nimmt Sorgen weg. Es ist wie so ein Gegending, das crasht solche Dinge. Wenn du merkst, du hast Mangel, ich sage nicht, sei verschwenderisch und kopflos, überhaupt gar nicht, immer im Vertrauen und in dem, was der Heilige Geist dir auch sagt, ja, aber dann mach's erst. Ich mache das so oft, ich fordere mich dann richtig heraus selber. Wenn ich merke, da kommt in mir auch so eine Barriere, wo ich sage, boah ja, da nagt es jetzt wieder an meinem Vertrauen, dann gebe ich erst recht. Ja, und fordere mich selber heraus und merke in dem Bereich, in dem Moment lege ich es wirklich Gott hin und vertraue ihm wieder neu. Das ist so gut und so wichtig. Wie gesagt, ich sage überhaupt nicht, schmeiß das alles hier ins Körbchen rein, in die Heimat, damit wir hier toll reich sind und ich einen tollen Gehalt kriege. Darum geht es überhaupt gar nicht, Leute. Versteht mich bitte nicht falsch. Ja? Mir geht es darum, dass es euch gut geht, dass es uns gut geht, ja? Dass es dir gut geht. Und das ist ein wesentliches Prinzip des Himmels, von seinem Reich. Ja? Gott möchte dich segnen. Er möchte, dass es dir gut geht. Und dann ist auch ein präsentes Thema, das ganz viel in der Gesellschaft momentan unterwegs ist, dieser Minimalismus. Habt ihr davon schon mal gehört? Ja. Leute nur noch mit minimalen, mit wenig Dingen leben wollen. Die haben dann nur noch 5 Kleidungsstücke. Für jeden Tag ein Kleidungsstück, das sie tragen. Und damit haben sie nicht mehr den ganzen Schrank voll mit 500.000 verschiedenen Kleiderstücken, die man eh gar nicht mehr anzieht. Ja. Minimalismus ist ein Prinzip des Himmels. Ich sage nicht, seid jetzt komplett so und verfahrt in diesem Minimalismus. Aber was ich euch mitgeben möchte, ist eigentlich das, was in Hebräer 13, Vers 5 steht. Da heißt es, euer Lebenswandel sei frei von Geldliebe. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Denn er selbst hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen. Wir dürfen zufrieden sein mit dem, was wir haben. Ich glaube wirklich, Dankbarkeit ist ein absoluter Schlüssel. Dankbar zu sein für das, was dir Gott hier und jetzt gegeben hat. Ihm damit die Ehre zu geben. Das macht was. Zufriedenheit. Vor 10 Jahren hätte ich mein iPad definitiv vor 3 Jahren ausgewechselt. In meinem 2. Jahr in Reading ist mir runtergefallen und seit da ist gebrochen. Dann habe ich irgendwann festgestellt, eigentlich brauche ich es nur einmal in 2 Wochen zum Predigen. Ist mir eigentlich völlig egal, dass da ein Kratzer drin ist. Es tut sich. Das ist mir nicht mehr so wichtig. Die Frage ist nicht, wie viel gibst du? Die Frage ist auch nicht, darf ein Christ reich sein? Die Frage ist auch nicht, muss ich in Armut leben, um heilig zu leben? All das ist überhaupt nicht die Frage. Ich glaube, dass Gott uns segnen möchte. Die Frage ist, wie gehen wir mit dem um, was er uns jetzt gerade gegeben hat? Das ist die Frage der Stunde. Wie gehen wir damit um? Das andere, alles andere, wie gesagt, könnte man über Finanzen, das hatte ich mir auch schon überlegt, aber mal eine ganze Predigtreihe drüber machen. Da gibt es so viel zu sagen. Ja? Das ist unglaublich, was Gott darüber weiß, was Gott darüber sagt. Das ist unfassbar. Auch wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht nur durch seine Habe, heißt es in Lukas 12. Unser Leben besteht nicht aus dem, was wir hier im Materiellen haben. Das ist schön, das ist ein cooler Nebeneffekt, aber daraus besteht es nicht. Unser Leben besteht aus ihm. Und wie gesagt, ich will mal in Ewigkeit eine große Belohnung haben. Und dann bin ich ihm hier und jetzt treu mit dem, was er mir gegeben hat. Finanzen sind der Kindergarten unseres geistlichen Lebens. Lasst uns unsere Sorgen auf ihn werfen.